zumindest sich nicht einreden lassen, das geht nicht. Und in sich selber vertrauen. Ich glaube, das sind Sachen, und das kann man auch machen, während man noch einen anderen Job hat. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie alles loslassen und irgendwie auf die eine Karte setzen, in Anführungsstrichen, sondern das machen, was man glaubt, womit man am besten, am meisten sich wohlfühlt.
Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freiheitsliebenden, zu einem neuen Podcast-Interview. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast mit an Bord, und zwar die liebe Gilda Sahebi. Und ich habe sie selbst kennengelernt über ein anderes Podcast-Interview, was sie gegeben hat oder wo sie mit dabei war. Und da dachte ich mir, als ich das angehört habe, Gilda muss ich hier im Podcast haben. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ich bin super glücklich, dass sie dabei ist. Und ich würde mal sagen, stell dich mal kurz davor, und wie ist es dazu gekommen, dass du diesen Werdegang gegangen bist? Also was du an verschiedenen, ja, an verschiedenen Jobs zu einer Person zusammenführst, würde ich fast sagen, Gilda.
Ja, danke für die Einladung, Julie, und für die Einladung zum Podcast. Es ist schön, dass wir miteinander sprechen. Ich finde es auch ganz spannend, was du machst. Das habe ich jetzt auch alles erst erfahren. Und finde es eigentlich immer ganz schön, wenn es keine geraden Wege gibt, muss ich sagen. Da kann man, glaube ich, da fällt man oft. Und ich glaube, aufzufallen ist auch immer sehr wichtig. Genau, wie kommt es bei mir, dass ich den Weg gegangen bin? Wie es kommt, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich habe eigentlich ganz klassisch angefangen, Medizin zu studieren und habe damals in Heidelberg studiert und habe, glaube ich, da schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht so richtig. Also jetzt nicht nur, weil es anstrengend war, Anatomie zu machen und Biochemie, sondern es war einfach sehr fokussiert auf nur Medizin. Ich hatte das Gefühl, es gibt nichts anderes, es gibt nichts irgendwie. Womit man sich sonst beschäftigt. Alle waren sehr, sehr in ihrer Welt drin und das war nicht so ganz meine Welt. Ich glaube, so. Und dann habe ich auch die Uni gewechselt nach dem Physikum nach München und habe da dann aus diesem Gefühl heraus noch mit Politik angefangen zu studieren und habe dann Doppelstudium gemacht und habe da dann verschiedene Sachen ausprobiert. Also erstmal schreiben mache ich einfach sehr, sehr gerne. Das habe ich natürlich im Politikstudium machen können und habe da dann verschiedene Praktika gemacht beim Auswärtigen Amt, bei der WHO, weil ich dachte irgendwie, Medizin und Politik, kann ich das zusammenbringen? Du mit der WHO? Und ich sage, auf gar keinen Fall. Die UNO ist eine Katastrophe, also das nie im Leben. Und das Auswärtige Amt hat mir auch nicht wirklich getaugt. Und dann während des PJs habe ich eigentlich, war es für mich dann glasklar, dass es Journalismus sein muss. Weil ich habe da angefangen, ein bisschen für so Online-Seiten zu schreiben und das hat dann einfach die Lücke gefüllt, die ich lange, lange mit mir getragen habe. Und ich habe während des PJs auch gemerkt, dass ich in diesem Gesundheitssystem auf keinen Fall nie, nie, nie im Leben arbeiten möchte. Also das war für mich dann auch glasklar. Und dann hat sich das irgendwie so gefügt und ich habe das Staatsexamen gemacht, dann habe ich meine Magisterarbeit geschrieben und dann bin ich in Journalismus gegangen.
Und den Journalismus, man kann ja theoretisch Journalismus auch studieren. Da hast du dann nicht gedacht, naja, so zwei Studiengänge reicht nicht, ich mache mal noch einen dritten. Hätte ja auch sein können.
Nee, aber ein Volo habe ich dann tatsächlich noch gemacht. Also ich war ja sehr spät dran mit allem. Ich war ja Ende 20, als ich dann Medizin und Politik abgeschlossen hatte. Ich glaube 28. Und normalerweise JournalistInnen wissen ja schon, also schon mit Anfang 20 machen die dann schon ihre ersten Praktika und ich war so vorher so die Ältere. Aber ich habe dann tatsächlich noch ein Volontariat gemacht, weil ich hatte mich einfach dafür beworben. Ich habe überlegt, wie machst du das? Und habe ich mich für ein Volontariat beworben und habe das auch bekommen. Und das habe ich dann noch 2 Jahre tatsächlich gemacht, ja.
Und hast du dann auch erstmal gesagt, okay, wenn du in den Journalismus reingehst, womit hast du da angefangen? Mit den Sachen, die du konntest, worüber du geschrieben hast? Also war es dann hauptsächlich auch im Gesundheitsbereich oder in Politikwissenschaften? Oder wie bist du da reingekommen auch als Journalistin? Weil Journalistin und gerade der Journalismus ist ja auch ein hart umkämpftes Feld, zumindest was ich als Laie so immer davon höre.
Ja, auf jeden Fall. Also mein Glück sozusagen war die Medizin. Also es gibt nicht viele ExpertInnen, sage ich mal. Also natürlich gibt es sie schon, es gibt JuristInnen, es gibt auch NaturwissenschaftlerInnen, aber eben nicht so viele. Und ich bin tatsächlich dadurch, dass ich einfach diese Expertise in der Wissenschaft hatte, in der Medizin, war es natürlich leichter, auf jeden Fall. Ich habe auch das erste Jahr, habe ich Praktika gemacht und Hospitation. Und das war alles Wissenschaft. Also ich war 3 Monate bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in der Wissenschaft, in der Wissenschaftsredaktion. Bei der TAZ war ich auch bei der Wissenschaft. Wo war ich denn überall? Beim WDR, glaube ich, auch. Also genau. Es war auf jeden Fall, genau, beim BR war ich dann auch. Und das war alles über die Medizin. Genau. Das war sozusagen, ich glaube, anders wäre es sehr schwierig geworden, tatsächlich.
Und dann hast du für dich gemerkt, okay, das ist so meine Leidenschaft, da auch in den Journalismus reinzugehen und als Journalistin zu arbeiten und dann auch in den verschiedenen, ja, Kategorien beziehungsweise an den verschiedenen Orten angestellt zu sein. Und wie ging es dann weiter, wenn du jetzt sagst, naja, du hast das aufgezählt, du bist ja da nicht geblieben. Und wie hast du dich für dich weiterentwickelt, würde ich schon fast sagen?
Das war auch nicht geradlinig. Also da, ich habe dann das Volontariat gemacht beim Bayerischen Rundfunk, und habe da wieder gemerkt, ich funktioniere nicht so gut in Strukturen. Ich habe da wieder gemerkt, ich liebe den Job, aber ich will den nicht in dieser Struktur machen. Also das tatsächlich fällt mir so als Muster auf, weil man ist dann doch wieder sehr abhängig von dem, was gerade gewollt ist, was verlangt ist, wo man hingeschickt wird. Ich habe natürlich, also es war natürlich eine super, super lehrreiche Zeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe auch einen Auslandsmonat gemacht im Volontariat. Ich habe dann in der Zeit auch einen Monat gemacht beim Neo-Magazin Royal. Das hat der BR auch ermöglicht. Und darüber kam ich dann sozusagen auf die nächste Station. Also ich habe dann während des Volontariats dann noch ein Jobangebot bekommen vom Neo-Magazin Royal, von der BTF damals in Köln. Das heißt, ich bin dann direkt nach, also ich musste dann gar nicht überlegen, was mache ich jetzt und was mache ich nicht, weil beim BR wusste ich, dass ich nicht bleiben würde. Und bin dann direkt nach Köln. Also bin direkt Royal. Und dann passieren ja so Dinge, also im Leben passieren ja immer Dinge, die man nicht kontrollieren kann und mit denen man nicht plant. Und dann wurde ich schwer krank in der Zeit. Und habe aber, so bescheuert wie ich war, irgendwie noch weitergearbeitet. Und nach einem guten Jahr war aber dann auch, war es vorbei. Also erstens, weil ich da auch nicht mehr bleiben wollte. Und ich war eben schwer krank. Und dann wollte ich irgendwie was ganz anderes machen. Ich wollte dann irgendwie auch nach Berlin. Mein Bruder war in Berlin und mir ging es einfach nicht mehr gut genug, als dass ich alleine hätte irgendwie leben können eigentlich. Also ich war wirklich schwer krank und war auch die ganze Zeit in Kliniken und so weiter. Und habe dann mich beworben in Berlin bei den Neuen Deutschen Medienmacherinnen und habe dann dort angefangen zu arbeiten. Da das nur Hate Speech Movement geleitet. Also es war dann sozusagen auch noch journalistisch, aber nicht mehr. Es war eher Projektarbeit. Ich habe mich dann weitergebildet in Hassrede, habe dann Workshops gegeben, Trainings gegeben, und mich mit diesen Themen beschäftigt. Und das war aber die Zeit des eigentlich vorwiegend des Krankseins. Ich bin immer wieder ausgefallen, war wie gesagt viel in Kliniken und habe in diesen 2 Jahren auch komplett abgeschlossen mit dem Gesundheitssystem. Also das war so, das war einfach, ich habe dann sozusagen als Patientin nochmal erlebt, wie wenig selbstbestimmt man ist und wie wenig einem zugehört wird und wie wenig ernst man genommen wird und wie man einfach nur zugedröhnt wird mit Tabletten und Medikamenten. Und dann habe ich nach meinem letzten Krankenhausaufenthalt habe ich gesagt, ich bin fertig damit. Ich habe alles weggelassen, ich habe alle Medikamente weggelassen, ich bin rausgegangen und habe in der Zeit immer noch so teilweise gearbeitet, also so Teilzeit habe ich gearbeitet weiter, soweit es ging. Es war sehr schwierig, ich habe in der Zeit bei meinem Bruder gewohnt, also das ging dann, ich war dann nicht alleine. Und dann habe ich einen anderen Weg gefunden, mit meiner Krankheit umzugehen, und wurde dann gesund. Relativ bald. Also die Ärztinnen hatten mir, also es war eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und die Ärztinnen haben mir gesagt, es geht nie wieder weg und sie werden für den Rest des Lebens das haben. Es brennt vielleicht irgendwann im Alter aus und am Ende wollten sie mir den Dickdarm entfernen. Da ich sage, ihr habt einen Knall, ich bin wohl. Also ich bin Mitte 30, lasse mich einen Teil meines Körpers entfernen. Und da habe ich dann gemerkt, das funktioniert alles nicht. Und dann habe ich genau einen anderen Weg gefunden und war dann innerhalb weniger Wochen gesund und bin es auch seitdem.
Wow. Das ist, ja, das ist sehr, sehr schade auch, ne, dass wir beide aus der Medizin kommen und trotzdem, man sagt ja auch immer, wir ÄrztInnen sind durchaus auch mit die schlechtesten Patienten, ne, also, dass es mit uns auch gar nicht so einfach ist, als Arzt umzugehen, dass wenn wir selbst Patienten sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich gerade auch die chronischen Erkrankungen sehr häufig sehr schwierig, auch als Patient damit umzugehen, auch als aus ärztlicher Sicht. Und unser Gesundheitssystem ist, glaube ich, aktuell auch einfach nicht auf chronische Patienten ausgelegt. Muss man auch dazu sagen, glaube ich tatsächlich, dass wir eher auf eine Durchlaufmaschine ausgelegt sind schon fast, wenn man das hart sagen will, ne? Wurde neulich erst wieder angegriffen als Assistenzärztin, wie ich denn das sagen kann, ne? Aber ich habe da natürlich trotzdem meine Meinungen zu und es ist aus meiner Sicht sehr schwierig, die geringe Zeit, die einfach dem Arzt auch gegeben wird für die Patienten, da irgendwie was draus zu machen, ne? Und das ist für jeden Patienten schwierig und ich glaube gerade die chronisch erkrankten Patienten für dieses noch viel schwieriger, weil man nicht einfach akut schnell mal eben so wie bei in der Unfallchirurgie mal eine OP durchführen kann oder mal Tabletten geben kann, sondern es dauert eben Zeit und häufig ist es eben auch eine Sache von Zuhören, ne, bei ganz vielen.
Ja, also ich meine, das ist ja gar nicht die Schuld der Ärztinnen, das sagst du auch. Also es geht ja nicht darum, dass man sagt, die Ärztinnen sind schuld, dass das so und so ist, sondern das gesamte System ist so. Also ich habe so viel in meiner Zeit, als ich dann krank war, so viel Menschen gesehen, die durch dieses System geschleust wurden, die durch Medikamentengaben noch kränker wurden, also als ob es keine Nebenwirkungen gäbe, die, deren Mägen kaputt waren, deren Geist kaputt war, deren Emotionen einfach am Ende waren. Das war, also, das waren kaputte Personen. Und das System ist darauf ausgelegt, also genau, es funktioniert super gut, wenn irgendwas gebrochen ist, dann fixt man es einfach. Super. Dazu ist Medizin großartig. Auch wenn man, also auch bei Krebserkrankungen, da braucht man die Chemotherapie, da braucht man diese Therapien. Aber das sind nicht die Mehrheit der Fälle. Es sind sehr viele Fälle von Menschen, die chronische Erkrankungen haben. Und wir wissen aus der Wissenschaft, wie stark Selbstheilungskräfte sind. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wir wissen das. Wir wissen auch, dass Zuhören, dass Bestärkung, das Mitgefühl, auch das ist wissenschaftlich bewiesen, dass es hilft zu heilen. Aber das ist im System nicht vorgesehen. Es ist keine Zeit da. Es ist, der Mensch ist eigentlich nur. Der ist wie eine Ware im Gesundheitssystem. So wird er auch gehandelt. Ich weiß auch noch, ich hatte einmal, das war zu Beginn meiner Erkrankung, musste ich eine Darmspiegelung machen. Das war in der Klinik und dann lag ich auf dieser Vorbereitungsliege und dann kommt die Ärztin und sagt, ich muss Ihnen ja nichts erklären. Sie haben das ja schon ganz oft gemacht und Sie werden es ja auch noch ganz oft machen. Und ich dachte so, da wird einem einfach gesagt, Sie werden nicht mehr gesund. Also warum soll man das denn glauben? Warum hilft es zu glauben, dass man nicht mehr gesund wird? Das hilft überhaupt nichts. Das hilft einfach nichts. Es muss komplett umgestellt werden. Es ist wirklich eine Katastrophe, weil es über Geld läuft, weil es über Zeit läuft, weil die Sachen, die wirklich wichtig sind, bei vielen Menschen, die Zeit, das Zuhören, das Mitgefühl, nicht vorgesehen sind. Und dieses System macht so viele Menschen kränker, als dass es sie gesund macht.
Ja, du hast vorhin auch gesagt, und weshalb ich auch dich unbedingt hier im Podcast haben wollte, dass du mitbekommen hast, dass du in diesen bestimmten Strukturen beziehungsweise Hierarchien nicht so gut arbeiten kannst. Und da sprichst du einfach mir aus der Seele und ich weiß auch allen anderen, die jetzt den Podcast hören, weil das sind ja die, die ich anziehe, die, die ich hier auch einfach bei Med in Business in der Community mit unterstütze, deren höchster Wert eigentlich meistens die Freiheit ist, ne? Und dass wir frei eben entscheiden können und auch frei die Dinge machen können, worauf wir in dem Moment Lust haben. Und wie hast du dich da aus diesem System rausgenommen, beziehungsweise wie arbeitest du jetzt im Moment?
Also ich hab eine Zweitagesstelle, die ich ganz wunderbar finde. Also das ist wie so ein Das ist einfach safe da. Ich liebe auch diesen Job. Ich bin in der Denkfabrik, in einem Projekt, wo wir Workshops geben zu, Trainings geben zu Desinformation, Hassrede und Verschwörungserzählung. Das mache ich 2 Tage die Woche und den Rest der Zeit arbeite ich einfach frei als Autorin. Also ich gebe auch Workshops, also jetzt gerade weniger, weil es einfach viele andere Sachen gibt. Aber ich habe auch tatsächlich keine Website oder so. Ich will schon ewig, wollte ich schon irgendwie eine Website oder irgendwas. Da bin ich immer so ein bisschen unorganisiert. Das ist ein bisschen eine Katastrophe. Ich bin auch so eine Hochzeitsrednerin. Also ich mache so ganz viele verschiedene Sachen, die mir einfach Spaß machen, die ich sehr gerne mache. Also ich mache tatsächlich nichts, was ich nicht gerne mache. Und das ist ein riesiges Privileg. Und das will ich mir aber auch behalten. Also wenn ich hatte ein Jobangebot vor 2 Monaten ungefähr für eine feste Stelle, habe ich auch gesagt, nee. Also gar nicht, weil das nicht kein schöner Job gewesen wäre, sondern weil ich einfach, ja, weil ich das machen möchte, was ich für richtig halte. Und ich möchte auch sagen können, was ich möchte. Also ich möchte auch, also das können Journalisten auch in anderen, also das muss ich auch mal sagen, in Medienhäusern als Journalisten zu arbeiten, ist super. Das ist jetzt nicht so, dass es total, also gar nicht, das ist nicht vergleichbar mit Krankenhaus. Krankenhaus arbeiten ist schrecklich, meine Meinung. Aber als Journalistin in einem Medienhaus zu arbeiten, ist total toll. Also das ist ja auch wunderbar, in der Redaktion zu sein, sich auszutauschen, Themen bearbeiten zu können. Also das ist nicht besser oder schlechter als frei zu sein. Es ist, glaube ich, nur für jede Person ist es einfach anders. Und für mich ist die Variante, als Freie zu arbeiten, einfach besser.
Und was ich gerade richtig cool finde, ist, dass du das nochmal untermalt hast, was ich übrigens letzte Woche in meiner Podcast-Episode gesagt habe. Und zwar, dass bei ganz vielen, die sich selbstständig machen wollen und loslegen wollen mit ihrem eigenen Business, weil sie da irgendwie ihre Vision haben, da ist immer als allererste Stelle, ich brauche ein Logo und ich brauche eine Website. Und du zeigst gerade, no way, ihr braucht einfach überhaupt keine Website. Und das habe ich eben letzte Woche gerade erst im Podcast gesagt. Und ich finde es so lustig, dass du gerade das perfekte Beispiel dafür bist, dass es nicht so geht und dass man nicht damit loslegt. Ne?
Wirklich komplett unorganisiert, wirklich. Also ich saß mit einer Freundin, weiß ich noch, ich hatte Tagebuch gelesen in den letzten Tagen von den letzten 3 Jahren. Wir saßen zusammen da, weil sie ist auch Journalistin, freie, und so aufgeschrieben. Das war vor 2 Jahren, wir aufgeschrieben, wir machen eine Website, wir machen das und das, nie passiert. Und ich wusste eigentlich schon beim Schreiben, I'm not gonna do that. Ich bin wirklich, ich bin eine Katastrophe, was es angeht. Ich hab aber auch, also ich sage mal so, ich tue immer mein Bestes. Also was ich mache, ich gebe immer mein Bestes. Es gibt da nicht, ich mache nicht was und mache dann nicht das, was ich kann. Und gleichzeitig habe ich sehr viel Vertrauen. Also ich weiß, was passieren soll, passiert, was nicht passieren soll, passiert nicht. Also ich weiß genau, dass ich sehr viele Dinge überhaupt nicht kontrollieren kann. Genau, kann sehr gut loslassen. Also ich kann sehr, sehr, sehr gut loslassen. Ich tue mein Bestes und dann lasse ich los. Das ist so mein. Wie ich das mache.
Super schön. Und wie bist du dann an deine ersten Aufträge gekommen? Weil viele sagen ja, ich brauche diese Website, weil dann kommen die Leute über die Website und dann kriege ich ganz viele Aufträge, was aber auch ja schon in sich eigentlich schon falsch ist, weil dann bist du vielleicht im Google-Ranking irgendwo so ganz, ganz hinten. Es sei denn, du bist SEO-Superbrain, aber ansonsten läuft es eben nicht so. Wie war es bei dir?
Bei mir, also richtig frei angefangen habe ich ja während der Zeit in Berlin. Ich weiß nicht, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich kann überlegen. Also ich habe halt eben Praktika gemacht, wobei das auch schon lange her war. Ich glaube, die haben sich auch nicht mehr wirklich an mich erinnert. Es kam halt einfach ein Thema, wo ich dachte, da kann ich was zu sagen. Und da habe ich dann an die Redaktion geschrieben und dann habe ich das geschrieben. Also ich glaube, so einfach. Die haben mich jetzt, also ich war natürlich dann relativ schnell fest, relativ nicht fest, aber an die Taz angebunden, weil ich der Zeitung einfach sehr, sehr nah bin, weil thematisch, inhaltlich, und da ist einfach eine ganz, ganz tolle Zeitung. Und da habe ich dann einfach viel geschrieben und genau da habe ich dann, ich hatte einen Text geschrieben vor jetzt schon wieder 3 Jahren fast. Das war kurz nachdem ich gesund geworden war, ein paar Monate danach. Und der Text war sehr, sehr persönlich. Es ging, weil da war gerade dieses Männerwelten-Video gelaufen. Ich weiß nicht, ob sich noch ein paar dran erinnern. Von Joko und Klaas. Und ich fand das Video ganz schlimm. Und dann habe ich dazu einen Kommentar, also ein Essay geschrieben, warum ich dieses Video problematisch finde, verknüpft mit meiner persönlichen Geschichte. Und der Text war sehr weit gelesen. Der war dann, der kam dann einfach bei vielen Menschen, hat den Nerv getroffen bei vielen Menschen. Und der war bei der Taz. Und dann ein paar Monate oder 1 oder 2 Monate später hat die Redaktion gefragt, ob ich mich nicht auf einen Kolumnenplatz bewerben will. Und dann habe ich eben diese Kolumne geschrieben. Und das war dann ganz schön. Also da habe ich dann 2 Jahre lang, die hieß Krank und Schein, über Medizin, Wissenschaft, über diese Themen geschrieben. Und so ergibt sich halt meistens eins aus dem anderen, ehrlich gesagt, ohne dass man das planen kann. Sowas kann man nicht planen. Also glaube ich, also ich kann sowas nicht planen. Also auch das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, da kam auch der Verlag dann halt auf mich zu und hat gefragt, ob ich sowas nicht machen will. Genau, ich glaube, man kann halt einfach das rausgeben, was man hat und muss ein bisschen darauf vertrauen, dass da was zurückkommt. Und ich glaube, dass da auch was zurückkommt.
Und jetzt wurde ich ja auch schon angefragt für Zeitungsartikel, ob ich die schreiben kann, für Buchartikel, ob ich ein ganzes Buch schreiben kann. Und ich weiß, dass Kolleginnen von mir und auch Kundinnen von mir, großartige Business-Genies, auch angefragt worden sind. Und wir stehen immer alle da und denken uns so, und wie sieht es jetzt eigentlich mit dem Geld aus? Wie viel dürfen wir dafür verlangen? Weil wenn man nicht in dem Bereich ist, dann hat man einfach keine Ahnung. Und jetzt habe ich hier die Expertin vor mir. Wie setzt du das an? Wie müsste man dementsprechend dann auch für Artikel, die man schreibt, für Essays, für ein ganzes Buch, für einen Buchartikel, wie auch immer, das ein Buchkapitel, das ansetzen, dass man dann auch entsprechend entlohnt wird?
Da bin ich so ein bisschen die falsche Ansprechperson. Also was ich gelernt habe, ist, weil ich auch eben Workshops gebe und Moderation mache und so weiter. Das war jetzt alles vor Beginn der Iran-Proteste, wo dann das so fokussiert war auf das Thema. Ich habe anfangs, ich würde sagen vor ja 3, 4 Jahren noch viel zu wenig verlangt. Also ich war immer dieses typische Das typische, wow, cool, ihr wollt mich dafür, braucht mich gar nicht bezahlen. Also, nicht so ganz extrem, aber halt echt so Sachen, wo ich da im Nachhinein denke, mein Gott. Und ich mache mein Honorar eigentlich immer abhängig davon, wer der Auftrag, die Auftraggeberin ist. Also wenn ich weiß, da ist Geld und die kaufen mich ein, dann kann ich auch was Ordentliches verlangen. Wenn man für die Taz schreibt oder Zeitung, kriegt man quasi kein Geld. Also davon kann man, also das ist. Da kriegt man irgendwie für einen Artikel, an dem man 3, 4 Tage oder länger geschrieben hat, irgendwie 300 Euro. Und dann denkst du, das bringt nicht so richtig viel. Da zahlst du auch Mehrwertsteuer drauf. Also, genau. Also deswegen, ich suche mir immer gut aus, wo das Geld quasi reinkommen kann. Mache mir aber tatsächlich auch nicht so viele Gedanken um Geld. Also das habe ich mir auch angelernt. Also das, weil früher, ich bin in Armut aufgewachsen. Wir hatten nichts, wir hatten Sozialhilfe und dann lernt man irgendwie, Geld ist immer knapp, Geld ist immer knapp, Geld ist immer Angstthema. Und daran habe ich halt sehr intensiv gearbeitet, dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Und damit geht es mir einfach besser. Und versuche mir nicht so viel Gedanken zu machen. Also nicht, das nicht mit Angst zu besetzen. Und weiß. Macht es vom Gefühl her, wo ich das Gefühl habe, da kann ich so und so viel verlangen. Und da weiß ich aber, wenn ich irgendwie einen Workshop gebe für irgendwie einen kleinen zivilgesellschaftlichen Verein, werde ich nicht kommen mit 1000 Euro. Sondern da ist es natürlich klar, da ist dann weniger, aber es ist dann eine schöne Sache, die ich dann auch machen kann. So. Also es ist ganz unterschiedlich.
Das heißt, du setzt an, wirklich, wo ist es eher sozial auch und dementsprechend deinen Werten entsprechend, wo du dann deinen Preis nimmst und woanders, wo du weißt, okay, da ist das Geld vorhanden. Und jetzt zum Beispiel zu einem Buch. Ja, also ich mache das jetzt mal an einem handfesten Beispiel. Ich wurde angefragt, Julie, kannst du nicht ein Buch schreiben? Und ich habe gesagt, ja, Zeit ist knapp, ne? Zeit ist Mangelware. Meine erste Priorität ist grundsätzlich bei meinen KundInnen, dann bei meinem Business und reisen will ich auch noch. Freiheit ist mein höchstes Gut und mein höchster Wert. Und wenn ich irgendwie noch ein Buch schreiben kann, mache ich das noch. Aber im Moment gerade ist es eben zeitlich schwierig. Und wenn ich es dann doch machen würde, dann würde ich entsprechend natürlich auch einen deutlich höheren Preis setzen. Aber was würdest du jetzt sagen? Also der Verlag kann auch, hat auch Geld da. Was würdest du jetzt sagen für so ein Buch? Sollte man da eher Prozente ansetzen? Sollte man sagen, einmal und dafür verkauft man das Buch sozusagen den Inhalt oder eine Mischung? Oder wie würdest du das ansetzen?
Da bin ich leider echt gar kein Experte. Ich habe eine Literaturagentur, die genau diese Sachen macht. Deswegen, da bin ich auch sehr froh drum, dass ich mich da nicht selber drum kümmern muss. Ich glaube, da ist das Beste, sich mal ein bisschen zu informieren oder am besten eine Agentur zu finden. Das ist echt, das finde ich total schön, wenn man da eine Ansprechpartnerin hat, das abgeben kann. Die haben total viel Erfahrung bei den Verhandlungen mit Verlagen. Also da kann ich tatsächlich nicht so viel sagen, weil ich auch nicht weiß, wie viel die verschiedenen Verlage für verschiedene Sachen zahlen. Das ist ja auch nochmal ein Sachbuch was anderes als ein Roman. Da ist dann der Verlag anders als der. Also ich bin ganz froh, dass ich bei einer Agentur bin. Und deswegen, ich hab auch bei dem Buch habe ich nichts verhandelt. Das habe ich überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Und da war ich auch sehr froh drum. Ich hatte ja auch gar keinen Kopf dafür gehabt.
Okay, und wenn du jetzt mal hörst oder jetzt zum Beispiel jemand hier ist, der zuhört und sagt, hey, ich hätte auch mal Lust, ich habe es auch schon immer geliebt zu schreiben, aber ich habe mich irgendwie noch nie so richtig rangetraut und jetzt würde die Person wirklich Lust haben, auch zu schreiben, könnte auch ganz gut schreiben. Würdest du der Person empfehlen, sich selbstständig auf den Weg zu machen zu verschiedenen Verlagen und da mal anzuklopfen oder darauf zu warten, so wie bei mir, dass dann eben mal jemand vorbeikommt und sagt, hey, du, das wäre cool, wenn du was für uns schreiben würdest?
Das ist total unterschiedlich. Also wenn jemand eine Idee hat und was schreiben will, würde ich auf jeden Fall zu Agenturen gehen. Zu Verlagen direkt ist, wie gesagt, eher schwierig. Kann man auch probieren. Es gibt nichts, was man nicht probieren kann. Also da, ich glaube, man sollte sich nie abhalten lassen. Wenn man was hat, woran man, ja, was man selber irgendwie ist und woran man glaubt, dann es gibt immer irgendwie alle möglichen Wege, die man probieren kann. Also ich hatte schon vor ein paar Jahren eine Idee für ein Buch, da war ich dann bin ich zu einer Agentur gegangen. Und das hat dann auch geklappt. Also einfach am besten ein Skript haben, einen Vorschlag, wie soll das aussehen, was soll das sein, und dann einschicken. Einfach an Agenturen zum Beispiel schicken. Das ist meistens, dass die Hürde nicht so groß wie bei Verlagen. Und es gibt auch ganz tolle Agenturen, die auch verschiedene Arten von Büchern machen. Da kann man sich mal informieren, was für eine Art von Buch will ich denn schreiben, und dann gucken, ob ich einen Verlag, eine Agentur finde. Genau, aber ich bin da, wie gesagt, weil ich das komplett unprofessionell alles angegangen bin, so ein bisschen schlechtes Beispiel. Aber also ich glaube wirklich, zumindest sich nicht einreden lassen, das geht nicht. Ich glaube, das ist, glaube ich, was ich sagen kann. Und in sich selber vertrauen. Ich glaube, das sind Sachen, und das kann man auch machen, während man noch einen anderen Job hat. Also man muss jetzt nicht irgendwie alles loslassen und irgendwie auf die eine Karte setzen, in Anführungsstrichen, sondern das machen, was man glaubt, womit man am besten, am meisten sich wohlfühlt. Also dass man die kreative Seite immer pflegt und immer hegt, weil die, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges ist und was ganz Besonderes. Aber es heißt jetzt nicht, dass man irgendwie alles aufgeben muss, um das zu machen, sondern es gibt Dinge, die kann man auch, man kann sehr vieles gleichzeitig auch machen.
Ja, richtig schön. Ich finde, es ist schon ein super Abschlusssatz. Nichtsdestotrotz möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, einmal zu sagen, was ist denn ein aktuelles Buch, wo wir mal reinschnuppern dürfen, was wir mal lesen sollten, wenn wir jetzt sagen, hey, Gilda, richtig cool, super spannender Weg, will ich mehr erfahren. Wie kommen die Leute an dich und beziehungsweise an das, was du schreibst?
Also das Buch, was ich geschrieben habe, das heißt Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran, bei S. Fischer ist das erschienen. Und sonst mache ich, also gerade war ich so ein bisschen länger krank und habe mich sehr glücklich ein bisschen aus den sozialen Netzwerken rausgezogen, aber da schreibe ich eigentlich auch relativ viel, also Twitter und Instagram. Und genau, und schreibe sonst unter anderem für die Taz und die Welt und den Tagesspiegel und verschiedene Zeitungen. Genau, also gerade ist es so ein bisschen ruhiger, weil das Buch eben irgendwie die Hauptsache war. Und jetzt bin ich auf Lesungen auch viel die nächsten Wochen.
Vielen Dank, liebe Gilda, dass du hier warst.
Danke dir, vielen, vielen Dank, Julie, für die Einladung. Danke fürs Gespräch.
Falls du jetzt dir denkst, hey, ich habe auch eine Vision, ich habe auch eine Idee, die passt nicht so richtig in diese geradlinigen, vorgefertigten Systeme und auf diesen geradlinigen Weg, wo ich mich aktuell drauf befinde. Und ich möchte es einfach mal ausprobieren und ich möchte das so frei wie möglich machen, und zwar in meiner Selbstständigkeit. Und du weißt aber nicht so richtig, wie starte ich damit eigentlich? Wie funktioniert das alles mit der Gründung? Was muss ich da angeben? Was schreibt man in so einem Businessplan? Wie kann ich eigentlich meine Produkte aufsetzen? Wie kann ich rausfinden, ob mein Business überhaupt profitabel ist und es auch entsprechend profitabel aufsetzen? Es sind ganz, ganz viele Dinge, die da so in dieser Gründungsphase, in diesem Start, in dieser Selbstständigkeit auf einen zuprasseln. Und ich habe in meinem Gründungsmentoring Gold richtig gründen alles mal zusammengefasst, Schritt für Schritt für dich aufgeschrieben und auch ein kleines Videohäppchen aufgenommen und dazu super geile Workbooks gemacht, sodass du wirklich Schritt für Schritt da durchgeführt bist und dann nach 12 Wochen komplett selbstständig bist. Und ich weiß, dass du da extrem von profitieren wirst, wenn du mit dabei bist bei der nächsten Runde bei Gold richtig gründen. Wir starten wieder im Mai und wenn du alle Infos dazu haben willst, sobald wir loslegen, weil es wird eine sehr kurze Zeit überhaupt Anmeldemöglichkeiten geben. Und wenn du durch diese Tore reingehen willst zu Gold richtig gründen, dann schreib dich schon mal auf die Warteliste. Ich packe dir den Link mit in die Shownotes rein. www.wanda-health.com /Selbstständigkeit mit AE-Warteliste. Und dann bin ich schon ganz gespannt, ob du vielleicht auch Schriftstellerin wirst, Autorin, so wie Gilda oder was auch immer du für eine Vision hast, bei der ich dich unterstützen darf. Ganz liebe Grüße und bis nächste Woche, deine Dr. Julie.